HR Info. Himmel und Erde.
Dunkel und Licht, die Nacht des Todes und der Morgen der Auferstehung, das sind die Pole der Kar- und Ostertage. Und wir haben vergangene Woche tatsächlich wieder dunkle Stunden erlebt. Welche Lehren aus der Fanatisierung junger Menschen zu ziehen sind, besonders in der Bildung und im Religionsunterricht, das ist ein Thema bei mir in Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Wir gehen in der Sendung aber auch auf die Lichtseite und hören gleich noch mehr über die Symbolik des Lichts und der Osterfeuer. Osterfeuer sind eine uralte Frühlingstradition, mit der man schon in heidnischer Zeit glaubte, das Feuer symbolisch wieder auf die Erde zu holen. Besonders eindrucksvoll sind die Feuer auf den Alpengipfeln oder die Traditionen, wo man Feuerräder von den Gipfeln bis ins Tal sausen lässt. Auch das eine symbolische Einladung des Lichtes, doch jetzt wieder auf die Erde herunter zurückzukehren. In der Osternacht, also den Gottesdiensten am Vorabend von Ostern oder in den frühen Morgenstunden, spielt das Feuer eine wichtige Rolle, denn das Licht ist auch zu Ostern ein wichtiges religiöses Symbol. Steffi Mosler hat das mal genauer erkundet.
Es hat eine große Symbolkraft, dieses Feuer, das ganz traditionell in der Osternacht immer von einem Priester oder Diakon entzündet wird. Auch für Gemeindereferentin Larissa Heer von der Stadtpfarrei Fulda ist dieser Moment des Erleuchtens ein ganz besonderer. Sie organisiert die Feierlichkeiten in diesem Jahr.
Also das Osterfeuer und die Osternacht an sich ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Das ist einfach so das größte Fest und die schönste Liturgie, die wir in dem Jahr haben. Und draußen im Dunkeln mit der ganzen Gemeinde vor dem Feuer zu beginnen, ist einfach eine ganz, ganz schöne Symbolik. Und daran dann die Osterkerze zu entzünden, das ist ein ganz schöner Moment.
Palmsträuße aus dem vergangenen Jahr werden darin verbrannt. Seit ein paar Tagen kann man sie in der Kirche abgeben. Aber auch Öle, so Stadtpfarrer Stefan Buß, werden im Osterfeuer verbrannt.
Es ist am Donnerstag die sogenannte Chrisammesse. Öle werden neu geweiht vom Bischof. Und die alten Öle, die man in Gefäßen in den Pfarreien hat, werden auch gereinigt. Und die werden auch mit im Osterfeuer verbrannt.
Die so gewonnene Asche wird dann für den nächsten Aschemittwoch genutzt. Dabei ist es egal, ob das Osterfeuer am Samstagabend oder ganz früh am Sonntagmorgen entzündet wird. Es muss nur stockdunkel sein.
Wenn es ja abends ist, soll es mindestens eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnen, damit wirklich auch die Dunkelheit gegeben ist und dieses Licht auch spricht in der Dunkelheit. Und wenn es morgens ist, soll es mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang beginnen, damit man quasi in die Helligkeit hinein feiert.
Die Gemeinde feiert also in das Licht, Lumen Christi, wie es der Priester beim Einzug in die Kirche dreimal wiederholt. Symbolträchtigstes Utensil ist dabei natürlich die Osterkerze. Diese wird am Osterfeuer entzündet.
Und dann werden die Lichter immer weitergegeben, nach jedem Lumen Christi, zunächst an die Messdiener, dann die Messdiener geben es an die Gemeinde und dann in den Bänken. Und dann verwandelt sich ja dieser stockdunkle Kirchenraum plötzlich in so ein helles Lichtermeer. Und das ist auch schon immer so eine beeindruckende Lichtsymbolik.
Jeder Gottesdienstbesucher kann seine eigene Osterkerze mitbringen und so symbolisch die Dunkelheit durchbrechen. Ein ehemals heidnischer Brauch übrigens, der im Jahre 750 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde.
Wir beginnen draußen vor der Kirche, praktisch da, wo wir ohne Jesus Christus wären, im Dunkeln, eben mit dem Osterfeuer und dann gemeinsam in die Kirche einzuziehen.
Gut zwei Stunden dauern die kirchlichen Feierlichkeiten. Danach bieten die Pfarreien ihren Gemeindemitgliedern oft noch ein gemütliches Beisammensein an. Auch in Fulda. Hier trifft man sich danach zu einem ausgiebigen Osterfrühstück.
Am Dienstag hat Europa eine dunkle Stunde erlebt. Der Terroranschlag von Brüssel, zu dem sich der sogenannte Islamische Staat bekannt hat, zeigt einmal mehr, dass Terror und Gewalt unter der Fahne des Islam daherkommen. Und auch wenn man die barbarischen Extremisten nicht mit Millionen Muslimen gleichsetzen darf, die genau wie wir human und friedlich leben wollen, so ist doch eine Auseinandersetzung mit der Gewalt im Koran und in den Lehren der islamischen Autoritäten unausweichlich. Das sollte sich auch in den Lehrplänen des Religionsunterrichtes niederschlagen. Über diese Diskussion jetzt ausführlich Burkhard Schäfers.
Erhan China arbeitet als Realschullehrer in Nürnberg. Er unterrichtet Deutsch, Geschichte und islamische Religion. Der Terror in Paris und Istanbul, die Gewalttaten des IS in Syrien und im Irak, das beschäftigt seine Schüler.
Ob Gewalt was mit Islam zu tun hat, plötzlich hören sie Anschläge, Attentäter, die Muslime sind und Selbstmordattentat begehen. Sie wollen aus einer sicheren Quelle erfahren, wie man auf solche Ereignisse reagieren soll und was der Islam dazu sagt und vermittelt.
Die Schreckensnachrichten seien Auslöser dafür, dass junge Muslime mehr über ihre Religion erfahren wollen, berichtet Erhan Çiğner. Der Religionslehrer bezeichnet sich als lebende Quelle, die die Schüler ausfragen könnten. Denn im Koran gibt es etliche Stellen, die Extremisten heranziehen, um ihre Gewalt zu rechtfertigen. So fordert etwa die 9. Sure Muslime dazu auf: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben.
Natürlich muss man, wenn man aus dem Koran bestimmte Quellen sich heranzieht, eine bestimmte Methodik beachten. Wenn man diese Methodik nicht kennt, kann man viele Koranstellen auch falsch verstehen, missverstehen. Diese Methodik wird den Schülern beigebracht. Also, dass man nicht einen Vers aus bestimmten Kontexten herauszieht, sondern diese Verse hinterfragt. Also, zu welcher Gegebenheit sind diese Verse offenbart worden? Was gibt es an anderer Stelle im Koran dazu? Und was war die Herangehensweise des Propheten von seiner Lebensführung her zu diesem Thema?
Der Religionslehrer versucht, diese Fragen fundiert zu beantworten. Das ist manchmal mühsam, für Lehrer wie für Schüler. Schnelle und oft einfache Antworten gibt es stattdessen in Internetforen oder Facebook-Gruppen.
Diese sozialen Netzwerke haben die Jugendlichen natürlich jederzeit aktuell. Das heißt, in ihren Hosentaschen haben sie natürlich jetzt ihre Handys dabei, wo sie gleich Zugriff auf soziale Medien nehmen können. Das kann man als einen Vorteil sehen, aber auch ist meiner Meinung nach ein riesiger Nachteil, weil man auch sehr schnell an falsche Informationen kommen kann. Und diese falschen Informationen verbreiten sich leider viel schneller als die richtigen.
Manche Vertreter von Glaubensgemeinschaften machen es sich ebenfalls leicht, indem sie versuchen, Gewalt und Religion zu trennen. Eine beliebte Erklärung lautet, Terroristen würden die Religion lediglich instrumentalisieren. Das aber sei ein Trugschluss, sagt Ulrich Kropatsch, Professor für Katechetik und Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Das ist eine angenehme Erklärung, die den Vorteil hat, dass sie die Religion im Grunde genommen ganz von der Gewalt wegrückt und nur den einzelnen Gewalttäter in den Blick nimmt. Sowohl für das Christentum als auch für den Islam gilt in gleicher Weise, dass in die Offenbarungsschriften hinein selbst ein Zug von Gewalt eingetragen ist. Religion beinhaltet genuin Potenziale von Gewalt.
So finden sich auch in der Bibel einschlägige Passagen. Gott schickt eine Sintflut und fast alle Menschen ertrinken. Jahwe, der als kriegerischer Gott beschrieben wird. Oder die Rachepsalmen. Diese Aspekte seien im Religionsunterricht häufig unterbelichtet, meint Religionspädagoge Kropatsch. Allerdings gäbe es eine Strömung in der Bibeldidaktik, mit Schülern bewusst auch schwierige Texte zu diskutieren.
Im Religionsunterricht sollte kein einseitiges Gottesbild präsentiert werden. Das wäre sozusagen ein zahnloser Gott. Dieses Gottesbild würde sich letztlich nicht halten lassen. Von daher ist es nötig, im Religionsunterricht rechtzeitig damit zu beginnen, Kindern die Konstruktion eines Gottesbildes zu ermöglichen, das viele Facetten kennt. Und dazu gehören auch die dunklen Seiten Gottes.
Der Religionsunterricht soll den Glauben also nicht weichspülen, nicht ausschließlich den pazifistischen Bergprediger Jesus darstellen oder Allah, den Barmherzigen. Immerhin vertreten sowohl Christentum als auch Islam einen Absolutheitsanspruch. Mit Blick auf die religiöse Bildung unterscheidet der katholische Theologe deshalb zwischen weicher und harter Toleranz.
Die weiche Toleranz ist die angenehme, denn die weiche Toleranz beschränkt sich darauf, das Gemeinsame festzuhalten und über die Differenzen zu schweigen oder sie in eine Ecke zu stellen. Wir kommen im Dialog der Religionen nach meiner Auffassung nur dann weiter, wenn wir so etwas wie harte Toleranz entwickeln. Und das bedeutet, die Differenzpunkte zu markieren und auch anzuerkennen, dass der Gesprächspartner in bestimmten Punkten nicht bereit ist, von seiner Position abzuweichen.
Auch das könne ein Religionsunterricht vermitteln, der das Thema Gewalt nicht ausblendet, meint Ulrich Kropatsch. Der Bildungsbereich habe mit Blick auf fundamentalistische Tendenzen von Religionen eine zähmende Funktion. Etwa durch Lehrerbildung, Lehrpläne und Schulaufsicht. Was aber, wenn muslimische oder christliche Religionslehrer im Klassenzimmer extremistische Positionen vertreten?
Wenn eine Religionslehrperson Inhalte im Religionsunterricht verbreiten würde, die eindeutig gegen unsere Demokratie, gegen unser Gemeinwesen gerichtet sind, dann hat der Staat selbstverständlich die Möglichkeit, hier einzugreifen, während anderswo Religion gelehrt werden kann, ohne dass das im Blickfeld der Öffentlichkeit, der Gesellschaft und des Staates ist.
Allerdings wäre das Thema Religion und Gewalt nicht besser dort aufgehoben, wo es neutral, gleichsam aus der Außenperspektive behandelt wird? Sprich im Geschichts- oder im Sozialkundeunterricht, beziehungsweise im bekenntnisfreien Fach Ethik? Sind Religionslehrer womöglich betriebsblind?
Ich persönlich denke, dass man über den Zusammenhang Religion und Gewalt dann am besten sprechen kann, wenn jemand selber in einer Religion beheimatet ist. Die Außenperspektive auf Religion erschließt natürlich immer bestimmte Aspekte, aber um das Phänomen von Religion und Gewalt zu verstehen, ist es besser, eine Innenperspektive zu haben.
Um mit dem Thema angemessen umgehen zu können, müsse sich in der Lehrerbildung etwas tun, meint der Eichstätter Religionspädagoge. Wichtig sei ein vertieftes Wissen über die Geschichte der Religion und über deren Schriften, außerdem ein psychologisches Grundverständnis. Ähnlich sieht es Erhan Schina, muslimischer Religionslehrer in Nürnberg. Im Moment sei das Studium der islamischen Theologie stark pädagogikorientiert. Er fordert, dass mehr über Inhalte gesprochen wird.
Neben der pädagogischen Ausbildung ist natürlich auch ein theologisch fundiertes Wissen besonders wichtig in meinen Augen. Also ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass man als, vor allem als Religionslehrer, das wird den katholischen und evangelischen Kollegen nicht anders gehen, dass man vor allem theologisch fundiertes Wissen haben muss, weil man jederzeit mit bestimmten Fragen konfrontiert werden kann von den Schülern und dann eben auch theologisch fundiert Antworten geben kann.
Wenn Extremisten im Namen Gottes morden, wirft das viele Fragen auf. An Religionskritik kommt auch der Religionsunterricht nicht vorbei.
Die dunkle Seite nicht verschweigen. Gewalt als Thema muss im Religionsunterricht vorkommen. Das war ein Beitrag von Burkhard Schäfers. Dass es religiös motivierte Gewaltausbrüche nicht nur auf Seiten muslimischer junger Männer gibt, sondern auch in radikalisierten jüdischen Kreisen, das musste das deutsche Benediktinerpriorat Tapga am See Genezareth vor genau einem Jahr erfahren. Damals zündeten junge Männer einer radikalen jüdischen Bibelschule das Kloster an. Es entstand ein Millionen-Sachschaden, 2 Bewohner wurden verletzt. Genau dort, auf dem Gelände des Klosters am See, gibt es seit 8 Jahren etwas, wozu das übrige Land kaum noch die Kraft hat, nämlich die Begegnung von Israelis und Palästinensern. Thorsten Teichmann hat die Einrichtung Beit Noir besucht, wo junge palästinensische und israelische Kinder mit Behinderungen zusammenkommen.
Ein Oktober am See Genezareth. Ein Junge trommelt, die anderen Kinder tanzen. Regen prasselt dazu auf das Vordach. Regen nach einem langen, trockenen Sommer. Die Stimmung ist entsprechend ausgelassen. Die Tänzer sind junge Palästinenser und junge Israelis. Es sind Kinder mit Behinderung. Kinder wie Daniel und Mohammed.
Ich mag die Natur hier. Das war das erste Mal, dass ich den See gesehen habe. Denn ich komme aus einem Ort, in dem es kein Gewässer gibt. Ich will hier gar nicht weg. Es macht Spaß, alleine, ohne die Familie, mit den Freunden. Es ist interessant, etwas Neues kennenzulernen und dabei neue Freunde zu finden.
3 Tage haben sie gemeinsam am See Genezareth in Israel verbracht. Ganz ohne ihre Eltern, erklärt Paul Nordhausen. Nordhausen ist Sonderpädagoge. Der Deutsche lebt und arbeitet seit bald 6 Jahren in Israel.
Ja, wir sind hier in Beit Noah in Tapga. Das Ganze ist eine Begegnungsstätte, das kann man im Moment hier ganz gut beobachten. Wir arbeiten vor allem mit Volontären und richten uns an Behindertengruppen aus der Region, israelisch wie palästinensisch.
Die Begegnungsstätte Beit Noah in Tapga gehört zum Kloster der Benediktinermönche, direkt am Westufer des Sees gelegen, in unmittelbarer Nähe der Brotvermehrungskirche. Der Überlieferung nach ist das der Ort, an dem Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer, deren Frauen und Kinder versorgt haben soll. Und genau dort ist auch jetzt möglich, wozu das übrige Land kaum mehr in der Lage ist, die Begegnung von Israelis und Palästinensern. Allerdings ist die Arbeit schwerer geworden. Nach Wochen mit Messerattacken, tödlichen Anschlägen von Palästinensern und Gewalt der israelischen Armee wachsen Angst und Misstrauen. Erste palästinensische Gruppen haben Begegnungen im Beit Noah abgesagt. Paul Nordhausen macht sich deshalb auf den Weg ins Westjordanland, auch um für die Begegnungsstätte zu werben. Majda Abu Ghosh hat versprochen, ihn einen Tag lang mitzunehmen. Mit einem alten Ford Focus fegt die Sozialarbeiterin über die Dörfer nordwestlich von Ramallah. Die Sozialarbeiterin hat ihr ganz eigenes Programm auf die Beine gestellt. Ihre Arbeit lässt sich verkürzt vielleicht so zusammenfassen. Majda Abu Ghosh organisiert Hilfe, Ausflüge und Betreuung. Und wenn es nötig ist, holt sie Kinder mit Behinderung auch aus Familien raus. Bei Müttern sei die Scham noch immer groß.
Some of them they began to cry. Some of them, especially before many years, they thought they done something bad.
Einige von ihnen fangen an zu weinen und andere denken, sie werden von Gott für eine böse Tat bestraft, die sie zuvor in ihrem Leben begangen haben. Weil es keine Programme und keine Einrichtungen gibt, wissen sie sich nicht zu helfen. Sie wissen nicht, wie sie den Bedürfnissen ihrer Kinder nachkommen können.
Die erste Station ist das Dorf Al-Jib. Abu Ghosh steigt aus dem Auto. Der Motor dampft noch immer. Die Palästinenserin trägt Stiefel, eine Hose mit Leopardenprint und eine schwere Jacke, dazu die Haare offen. Bei der Familie öffnet niemand. Majda holt das Handy aus dem Wagen. Sie ruft einmal an, ein zweites Mal. Ein Tor öffnet sich. Die ärmliche Wohnung dahinter hat zwei Zimmer. Dort wohnt die junge Frau Karima zusammen mit ihrer Mutter und der älteren Schwester.
First she wasn't speak and they thought she cannot hear or speak and they began to refer her to different institutions.
Zuerst sprach Karima nicht, so dass die Familie dachte, sie wäre taub. Sie hatte Schwierigkeiten zu sprechen. Mit dem Programm zeigt sie erste Fortschritte. Sie war kurz in der Schule, aber sie hat dort nichts gelernt, da sie nicht sprechen konnte und weil sich niemand um sie kümmerte oder daran interessiert war, ihr Sonderunterricht zu geben.
Majda bittet Karima, die Hausaufgaben zu suchen. Die junge Palästinenserin steht auf, sie trägt einen violett gemusterten, bodenlangen Jilbab. Sie ist 22 Jahre alt und spricht kaum. In ihrem Heft sind einfache Rechenaufgaben, eine Beschäftigung, die ihr die Sozialarbeiterin bei jedem Besuch aufträgt. Karima macht Fortschritte, aber eigentlich bräuchte die junge Palästinenserin eine Gruppe mit anderen Jugendlichen, mit Aktivitäten an jedem Tag. Doch es gibt keine Angebote. Daheim beschäftigt sich niemand mit der 22-Jährigen. Mutter und Schwester beschweren sich nur, wenn Karima vor lauter Langeweile laut wird.
Die Form von Ausgrenzung und Ablehnung, die sich ja nicht nur psychisch, sondern auch gewalttätig ausdrückt, die kann man sich nach deutschen Maßstäben gar nicht vorstellen.
Es fehlen aber nicht nur Verständnis und Vertrauen in der palästinensischen Gesellschaft, die könnten wachsen. Es fehlen vor allem sämtliche Strukturen bei den Kommunen und den staatlichen Organen. Alles muss privat organisiert werden.
In almost every organization or institution that I come in here, the leadership is Christian.
In fast jeder Organisation, die ich hier besuche, ist die Führung christlich. Die Mehrheit der Schüler aber sind Moslems. Ich glaube, dahinter steckt eine lange Tradition des christlichen Glaubens, anderen zu helfen. Ich glaube wirklich, dass es damit verbunden ist. Aber ich kann auch beobachten, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein innerhalb der muslimischen Gesellschaft gewachsen ist. Es wächst langsam, aber es wächst.
That you have a bigger awareness also in the Muslim society. It is growing. It's slowly growing, but it is growing.
Beit Noah, wo junge Palästinenser mit Handicap noch Israelis treffen. Thorsten Teichmann war das.
HR Info. Himmel und Erde.
Das Leben ist oft nicht gerade ein Spaziergang. Daran erinnert der ernste Karfreitag. Aber im Leben mit seinen Aufs und Abs kommen eben auch bessere Tage. Und zu Ostern gehört es dann wieder dazu, einen heiteren Osterspaziergang zu machen. Der spielt auch bei Johann Wolfgang Goethe im Faust I eine Rolle. Der Osterspaziergang vor dem Tore, den Goethe in seiner Heimatstadt Frankfurt häufiger gelaufen ist. Heute gibt es sogar einen Goethe-Wanderweg, der auch diese Strecke einbezieht.
Die Gerbermühle, heute ein schick restauriertes Restaurant mit Hotel und weitläufiger Außenterrasse. Gegenüber, auf der anderen Seite des Mains, ein Industriegebiet. Im 18. Jahrhundert wohnte hier die Bankiersfamilie Willemer. Zu Frau Marianne Willemer zog es Goethe immer wieder hin, denn er hegte romantische Gefühle für die 35 Jahre jüngere Frau. Er ging auch gern hier spazieren, wie viele Frankfurter seiner Zeit, weiß Joachim Seng von der Bibliothek Deutsches Hochstift im Frankfurter Goethehaus.
Die Frankfurter zur Zeit des jungen Goethe gingen die eben auf der Sachsenhäuser Seite und kamen dann eben zum Affentor hinaus. Und vom Affentor musste man sich dann entscheiden, geht man geradeaus, bergauf Richtung Isenburg oder geht man mainabwärts Richtung Offenbach, Gerbermühle vorbei und da kann man entweder am Fluss entlang der Gerbermühle oder eben am Wasserhof durchs Feld gehen.
Vom Wasserhof sind heute nur noch überdachte Kellergewölbe erhalten, doch die Atmosphäre am Fluss rund um die Gerbermühle wissen Spaziergänger auch heute noch zu schätzen.
Erstmal diese Luft, die vom Wasser herkommt und dann mal so einen Blick wieder auf die Skyline von Frankfurt zu sehen. Und ansonsten gehe ich jetzt was essen.
Auch eine andere Route war beliebt, weiß Joachim Seng.
Mein Aufwärts in Richtung Oberforsthaus, wo man damals auch gerne feierte und gesellig beisammen war.
Das Oberforsthaus gibt es heute nicht mehr. Stattdessen donnern die Autos Richtung Stadion, Flughafen oder Autobahn. Etwas weiter Richtung Niederrad aber bietet der Karl-von-Weinberg-Park frische Luft. Dort spazieren zwei ältere Damen, die die Zeilen von Goethes Osterspaziergang vor dem Tore noch in der Schule gelernt haben.
Also vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Ja, dann weiß ich jetzt im Moment nicht. Des Frühlings belebenden Blick, so ähnlich.
Genau so lauten die ersten drei Zeilen. Und es lohnt sich immer noch, hier entlang zu spazieren.
Weil wir alles zu Fuß erreichen können. Und im Sommer hat man Schattenplatz. Im Herbst erfreuen wir uns am bunten Laub. Und dann gehen wir wieder durch Niederrad und gehen dann wieder nach Hause.
Vaias Stavrianos hat auf Goethes Spuren einen österlichen Spaziergang gemacht. Falls Ihnen das zu beschaulich ist, habe ich zum Schluss noch eine spannendere Variante. Denn in der Stadt des berühmten Malers Hieronymus Bosch, ins Herzogenbosch, kann man seit neuestem einen Dachspaziergang machen, und zwar auf der dortigen Kathedrale. Und dann befindet man sich buchstäblich zwischen Himmel und Hölle. Ludger Katzmierzak sagt, warum das so ist.
180 Stufen inmitten einer stählernen Gerüstkonstruktion führen hinauf aufs Dach der St.-Jans-Kathedrale, der Johanneskathedrale in Sertogenbosch. Über diese Stufen erreicht man in etwa 24 Meter Höhe eine Aussichtsplattform aus Holz. Von da aus geht es über ein paar Treppen weiter aufs Dach an der Südseite. Und man kann wirklich um das Dach der Kirche herumlaufen mit einem fantastischen Blick auf die Stadt. Hermann Leroux von der Stiftung Nationaldenkmal St.-Jan hatte die Idee, der Kirche aufs Dach zu steigen. Nicht nur um den Besuchern einen atemberaubenden Panoramablick zu bescheren, sondern vor allem um der wundersamen Welt von Hieronymus Bosch näher zu kommen. Denn die wie Brücken aussehenden Stützbögen an der Fassade des Gotteshauses sind mit fabelhaften Wesen bestückt, die in jener Zeit entstanden sind, als Hieronymus nur ein paar hundert Meter weiter seine berühmten Werke schuf. Den Garten der Lüste oder das apokalyptische jüngste Gericht. Auf den Strebebögen finden Sie Figuren, die Ihnen auch in den Gemälden von Hieronymus Bosch begegnen, sagt Stadtführer Peter van den Berche. Aber was zuerst da war und wer bei wem abgeguckt hat, das wissen wir nicht. Aber die Kirche wurde zu seiner Zeit gebaut. Der Maler und der Baumeister kannten sich. Vielleicht hat sich Hieronymus Bosch von den Monstern, Drachen und Narren auf der Kathedrale inspirieren lassen. Es kann aber auch sein, dass die Bildhauer sich beim großen Meister bedient haben. Wie dem auch sei, erstmals ist es nun möglich, die 96 Skulpturen aus der Nähe zu betrachten. Das Gerüst mit den Stufen und dem Holzpfad, der über die Dachrinnen der Kirche führt, stehe nur im Jubiläumsjahr, sagt Juan van Driel, einer der Initiatoren des Projektes. Die Figuren sieht man normalerweise nicht, leider, denn sie sind fast einmalig. Es gibt weltweit nur drei Kirchen mit Skulpturen auf den Strebebögen. Eine steht in Frankreich, die zweite ist unsere St.-Jan. Bei beiden blicken diese seltsamen Wesen nach oben in den Himmel. Und die dritte Kathedrale ist Westminster Abbey, aber da schauen die Figuren nach unten. Bei uns blicken sie alle hinauf zu Gott.
Hier kijkt iedereen naar God.
Ein Teufel mit Dreizack, saufende Handwerker, grinsende Musikanten und ein Hund mit Hufen und mittendrin als Gag eines Steinmetz der 2011 platzierte Engel mit Mobiltelefon mit nur einem Knopf, der Kurzwahltaste zum lieben Gott. Wer den Aufstieg schafft, taucht ein in eine fabelhafte Welt zwischen Himmel und Hölle. Zweifelsohne die ideale Einstimmung auf einen anschließenden Besuch der großen Hieronymus Bosch Ausstellung im Nordbrabants Museum. Die Ausstellung hat übrigens einen großen Vorteil. Sie ist auch für Kunst- und Kulturfreunde geeignet, die nicht schwindelfrei sind.
zwischen Himmel und Hölle, eine Kathedralendachbegehung ins Herzogenbosch. Das war Ludger Kazmierczak mit dieser kleinen österlichen Expedition. Und das war die Osterausgabe von HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einfach frohe Ostern.